Filmzeitreise.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 50.
Oh, richtig. Ja. Das ist ja schon
jubiläumsquasi.
Hallo, na?
Filmzeitreise, Zeit. Wir sprechen diesen Monat oder in dieser Folge über die Filme aus dem Juli 2006.
So nämlich.
Und es ist tatsächlich unser Jubiläum, unser Post-Credit-Talk-Jubiläum.
Crazy.
Ich habe auch 50 Folgen schon. Mensch, das geht so schnell.
Ja, wirklich.
Und es war einiges los. Auch wenn wir uns ein bisschen schwer getan haben, uns auf Hauptfilme zu einigen, wobei einer klar war irgendwie, aber da war noch so ganz viel Crap irgendwie dabei, also so Sachen, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ich hatte Spaß, muss ich sagen, weil die waren alle nicht so lang, die Filme, die ich geguckt habe. Das war gut.
Ah ja, ja, das stimmt.
Von daher, das war irgendwie, ach, ich konnte damit leben. Das war ganz gut.
Ich fand die jetzt auch nicht schlecht. Vor allem, es war auch auf eine gewisse Art sehr nostalgisch irgendwie, einfach weil es auch schon ja auch Filme waren, von denen man schon mal gehört hat und die hat, das ist so, ah ja, doch, die sind gut, da darüber, also ob sie gut sind, fragwürdig, aber wie gesagt, das ist einfach, hat man schon mal gehört und hat man auf dem Schirm, so.
Ja.
Auf jeden Fall bei mir.
Chiara ist übrigens nicht krank, sondern...
Ich war möglicherweise die letzten 3-4 Tage auf einem Festival, deswegen entschuldige ich mich vielleicht für die 500 Stimmbrüche, die ich während dieser Folge haben werde. Und ja, ich bemühe mich.
Ach, passt schon.
Ja.
Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich kann gerne anfangen.
Oder sollen wir mit, ich weiß nicht, mit welchem sollen wir denn rausgehen, dass wir es mal so schon abwechselnd machen können? Sollen wir mit Pirates rausgehen?
Ja.
Okay, ja, dann fange ich an.
Ja, gut. Ich bin gespannt.
Ja, wo fange ich an? Komm, ich fange an mit dem Film, den ich tatsächlich als letztes geguckt habe. Und ich habe geguckt Poseidon von Wolfgang Petersen tatsächlich, von unserem mittlerweile leider verstorbenen Starregisseur Wolfgang Petersen, der natürlich vor allem bekannt ist durch Das Boot. Und auch in Amerika große Erfolge gefeiert hat. Mit Air Force One unter anderem, mit Harrison Ford und auch mit Troja, über den wir schon gesprochen haben. Und ich glaube, das war jetzt tatsächlich nach Troja sein nächster Film. Und es ist ein Katastrophenfilm. Es geht um einen Schiffsuntergang. Also er hat quasi seinen Titanic gemacht. Und das gleichzeitig ist das auch ein Remake. Also es gab schon mal so einen Film, irgendwie in den 70ern. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein 1:1-Remake ist oder einfach irgendwie anders interpretiert, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es um das Kreuzfahrtschiff Poseidon, das auf dem Meer unterwegs ist. Und wir sind gerade in der Silvesternacht und alle feiern ganz ausgiebig und sind in den entsprechenden Clubs und großen Ballsälen dieses Schiffs versammelt. Doch dann wird das Schiff von einer plötzlich auftauchenden Riesenwelle, die es wohl gibt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall so ungefähr so groß wie, keine Ahnung, mehrere Wolkenkratzer getroffen und einmal umgeflippt quasi, einmal umgedreht, Rumpf nach oben, so.
Ja.
Rumpf nach oben, alles alle nach unten und eine kleine Gruppe an Charakteren, die uns tatsächlich vorher alle ganz, ganz schnell vorgestellt werden, versuchen jetzt aus diesem Schiff zu entkommen. Diese Katastrophe passiert schon nach 10 Minuten tatsächlich. Hä? Das heißt, wir haben bis dahin wird uns schon die ganze Charakterriege ganz schnell vorgestellt. Angeführt von Josh Lucas, das ist der Typ, ich meine, mit dem hatte ich mir letztens irgendwann mal in Spiel auf Sieg oder so hieß der, weiß ich gar nicht mehr genau. Und der hat auch mitgespielt hier in Sweet Home Alabama, hier den, daher kennst du ihn sicherlich.
Schon gehört, ja.
Ist so ein Fregel, der zu der Zeit irgendwie ein paar Mal da war. Der hat aber jetzt auch zuletzt, glaube ich, hatte ich hier auch irgendwas nochmal gesehen. In Ford v Ferrari, genau, sehe ich gerade. Da hatte ich auf jeden Fall ihn nochmal gesehen. Ja, der ist dabei, der spielt irgendwie so ein, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, der ist irgendwie so ein Ex, Soldat oder keine Ahnung so genau, weiß ich nicht, sagen wir Kurt Russell, der wiederum ist Ex-Feuerwehrmann und Ex-Bürgermeister von New York. Whatever, der ist an Bord dieses Schiffes mit seiner Tochter, gespielt von Emmy Rossum. Die kennt man, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut. Und die mit ihrem Freund, keine Ahnung, wer das nochmal war. Irgendwelche Dudes sind auf jeden Fall dabei. Hier nächstes Mal mein Name vor: Jacinda Barrett, Richard Dreyfuss, der spielt noch eine relativ große Rolle, der spielt so einen älteren Herren. Und über wen ich mich sehr gefreut habe: einerseits Fergie von den Black Eyed Peas.
Geil!
So, die spielt eine Sängerin, die zwei Lines hat und das war's. Und wir haben, der dessen Namen ich leider nie aussprechen kann, Andre Brauer. Kennst du Brooklyn Nine-Nine?
Ja.
Den Captain davon, also der Captain Holt, der spielt hier auch den Captain des Schiffes. Leider mittlerweile auch verstorben, aber ich freue mich immer voll, wenn ich den sehe, weil ich die Figur Captain Holt einfach so cool finde. Und So, ich kann relativ wenig über die Figuren sagen, weil genau das ist auch das größte Problem dieses Films. Ich meine, wovon lebt so Titanic irgendwie? Außer, dass das natürlich Spektakel ist und eine tolle Liebesgeschichte, aber dass wir die Charaktere, dass wir halt mit den mitfiebern irgendwie, dass wir so, ne? Und hier, wir wirklich 10 Minuten, um irgendwie 6, 7, 8 Charaktere kennenzulernen. Und das funktioniert halt überhaupt nicht. Also, die sind mir alle komplett egal. So, also wirklich total egal. Das heißt, was bleibt dann noch übrig? Spektakel. Ich finde, natürlich sieht man den Effekten mittlerweile an, dass die 20 Jahre alt sind, vollkommen klar. Aber so diese ganze hier, nennt sich das Kenter-Sequenz, ist schon echt ganz, ganz gut gemacht. Und ich finde auch generell dieses Konzept dann, dass das Schiff quasi auf dem Kopf ist und die müssen halt quasi alles umgekehrt denken. Und das hast halt coole Set-Pieces, ne? Du hast halt dann so Treppen, die an der Decke sind und so, ne? Das ist halt alles so ein bisschen Special. Das finde ich an sich cool gemacht.
Zwischenfrage, wie lang ging der Film denn? Also wie lang ist
insgesamt ist der nur knapp 100 Minuten lang. Also das ist jetzt auch ist jetzt kein 3-Stunden-Ding wie Titanic, sondern der ist wirklich sehr snackable eigentlich.
Ja, aber dann sind es trotzdem 1,5 Stunden von über Kopf sein und rauskommen. Ja. Interesting, okay.
Es ist so, dass der Captain, der ist mit im Ballsaal am Anfang, wo die alle gefangen sind, und sagt, pass auf, wir bleiben alle hier. Weil das ist hier so eine Luftblase quasi. Also solange dieser Ballsaal Luft verschlossen ist, treibt das Schiff oben und wir können hier warten, weil wir haben Blutsignal abgesetzt, pipapo. Aber irgendwie ein paar Leute wollen halt sagen, wir wollen nicht warten, wir wollen irgendwie oben durch den Rumpf rausklettern quasi. Und denen folgen wir quasi. Und dann verhält sich das so ein bisschen wie in so einem Slasher-Film, dass halt immer einer drauf geht und es werden halt immer weniger von diesen Überlebenden quasi. Und am Ende kommen halt ein paar Spoiler, kommen halt ein paar von denen raus.
Nein. So,
und der Film ist nicht gut. Also wirklich nicht gut. Aber, also der hatte ein Budget von 160 Millionen.
Was? Dollar.
Also das war ein richtiger, zu damaligen Zeit, glaube ich, auch ein super teurer Film und ist bombastisch gefloppt. Der hat weltweit nur knapp 180 Millionen eingespielt. Also, das war eine komplette, kann man da irgendwie eine Analogie nehmen? Ein Schiffbruch hat er erlitten, dieser Film, an den Kinokassen. Lol. Und nee, ich kann auch verstehen, warum. So, das ist halt, ich glaube, der Name Wolfgang Petersen hat jetzt vielleicht nicht so unbedingt, zieht vielleicht ein bisschen irgendwie, aber sonst hast du halt, Kurt Russell, okay. Effekte waren, glaube ich, zu der Zeit ganz cool, aber irgendwie war das, glaube ich, weiß nicht, ob die Leute da einfach keinen Bock drauf hatten. Und der ist halt auch wirklich nicht sonderlich cool. So, der hat natürlich ein paar coole Setpieces und ein paar Schauwerte zu bieten. Das finde ich auch auf jeden Fall. Also deshalb konnte ich den auch gut so weggucken, weil er auch nicht so lang war. Aber da bleibt halt nichts hängen. Also frag mich mal in einem Jahr nochmal, ob ich mich an irgendeine Szene erinnere, die es nicht im Trailer zu sehen gibt. Also,
halt aber du hat das jetzt auch schon von dem Film davor gehört und deshalb war es jetzt auch eine Sache von.
Ich glaube, ich habe den mal so ProSieben-mäßig vor 15 Jahren so halb gesehen, so mit einem Auge irgendwie oder nur so das Ende oder nur. Also ich kannte so Stückwerk aus dem Film und tatsächlich eine Szene aus diesem Film, ich habe es aus dem Nähkästchen plaudern, da gibt es so eine kleine Poker-Szene am Anfang. Die habe ich im Rahmen meines Filmstudiums, im Tonlehrgang, sage ich mal, haben wir die quasi neu synchronisiert. so ein Dialog irgendwie, um das mal so ein bisschen zu testen, wie das so geht und ne, worauf man so achten muss.
Okay.
Das weiß ich noch. Da haben wir so ein bisschen Foley-Recording gemacht, so Karten auf den Tisch legen und so und dann auch die Stimmen halt noch nachgesprochen. Das war ganz cool. Da musste ich tatsächlich schmunzeln, als ich die Szene, weil ich das komplett vergessen, dass es aus diesem Film ist. Es war dann nur so, Moment, den Dialog habe ich schon mal gehört. Und dann, ach, jo, das habe ich ja schon mal.
Ja, guck mal, ist ja wirklich nostalgisch auch auf eine gewisse Art.
Ja, voll. Ja. Ja, ansonsten, ey, für das, was er ist, ist schon okay, sag ich mal. Aber ist jetzt wirklich, es ist kein Titanic, bei weitem nicht. Und auch sonst ist das so ein Katastrophenfilm. Es gibt ja so viele Katastrophenfilme und da ist er schon sehr weit unten anzusiedeln. Mm. Ja, also ja, das gut. Nicht. Musik Klaus Badelt, kann man noch sagen. Also das ist auch wieder alles gut. Ja, das passt schon. Also technisch okay, aber die Geschichte und alles
lame. Einfach nicht gut umgesetzt in dem Sinne. Nee,
einfach nur Schauwerte.
Ah, okay. Schade. Ja.
Von daher keine Empfehlung. Musste ich mir auch ausleihen bei Prime. Also gibt es gerade nirgendwo im Abo irgendwie zu hören. Von daher... Ja.
Das, ja, gut, Pain einfach. Sowieso immer halt noch bei diesen älteren Filmen, teils natürlich, die jetzt keinem, jetzt wie einem Studio wie Disney ja irgendwie angehören, regt es mich so auf, dass man die Teil, entweder findet man sie ja gar nicht oder man muss ja dafür zahlen. Klar, ja. Wir sind 2006 so, obviously, aber...
Ja, häufig ist es auch so, dass die ja auch, wir haben ja so ein, besprechen ja so ein bisschen die Jubiläen immer, ne? Und dass es manchmal dann auch in Streaming-Services wieder kurz dann da ist. Aber häufig ist das irgendwie nachdem wir sie besprochen haben. Ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass dann so auf einmal die Filme wieder alle da sind.
Ja, stimmt.
Naja. Ja, also die 4 Euro könnt ihr euch sparen bei Amazon Prime. Ich habe sie für euch ausgegeben.
Leider nicht gut investiert.
Ja. Was hast du denn? Ich habe schon komplett vergessen, was du hattest.
Ich habe mir Huibu das Schlossgespenst angeguckt. Okay. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich bin ja eh, glaube ich, so leicht bekannt, immer hier sehr Kindheits- oder, wie gesagt, das sind ja hauptsächlich so Nostalgie-Sachen zu gucken, weil ich auch irgendwie die Sache habe von, okay, ich glaube, den Film habe ich damals halt mal geguckt, aber habe natürlich absolut gar keine Erinnerung mehr daran und dass ich das halt wieder ein bisschen auferlebe. So, Huibu habe ich, sofern ich mich daran erinnern kann, noch nie gesehen. So, und ich meine, da kam ja, glaube ich, vor 4 Jahren, kam ja ein zweiter Teil raus, ein zweiter Teil und habe ich logischerweise auch nicht gesehen. So, und Uli Herbig kennt man, Huibu hat man schon mal gehört. Wusste ich, dass das eigentlich auf Hörspiele basiert? Nein, natürlich nicht. So, das sind alles wieder Sachen, die ich neu dazu lerne. Und dementsprechend, ich habe mir Huibu das Schlossgespenst angeschaut. Insgesamt, ich meine, der Film geht auch nur 98 Minuten. Der war ja super schnell gemacht, ist von Konstantin Film und der Red Pack Filmproduktion. Und Regie hat Sebastian Niemann geführt. Der hat anscheinend jetzt auch den zweiten Teil von 2022 gemacht. Und ansonsten, ja, halt so andere deutsche Sachen, die mir alle nichts sagen. Und ja, ehrlicherweise nichts erwähnt. Also ich kenne mich ja eh nicht mit deutschem Fernsehen wirklich gut aus. Also ich bin da eigentlich die komplett falsche Person. Von der Story her, wir haben Huibu, das Schlossgespenst, beziehungsweise vorher ist er natürlich ein Ritter, gespielt wird der von Michael Bulli Herbeck und der ist halt jemand, der total viel betrügt und dann bei einem Kartenspiel nämlich erwischt wird und als er dann aber gerade es darum geht von, hey, nee, so läuft das hier aber nicht, wird da vom Blitz getroffen und verwandelt sich dann halt in ein Gespenst. So. Und als Gespenst, der ist halt absolut nicht gruselig. Wir sind jetzt 500 Jahre später und der gruselt auf seinem Schloss Burgeck halt rum. Ja, aber das ist halt wirklich einfach nur so eine Witzfigur. Also da ist nicht viel
an dem. So wie Peeves.
Ein bisschen, ja, voll. Also selbst halt so der Schlossverwalter, der, keine Ahnung, der nimmt ihn ja auch nicht ernst und der lässt ihn halt so leben. Und dann ist es aber, dass König Julius der 111. dem gehört anscheinend das Schloss. Und der zieht da halt jetzt ein, weil er dort die Verlobung mit seiner Gräfin Leonora zu Etepetete. Die heißt Leonora zu Etepetete.
Okay.
Ja, ich glaube, das sagt alles über die Quali aus. Genau, zieht dann halt nämlich in das Schloss ein. Das findet Huibu natürlich gar nicht cool und will natürlich ihn erschrecken und was nicht alles. Dann haben wir das Problem, dass die Spuklizenz von Huibu in Flammen aufgeht. Und dann müssen sie halt irgendwie versuchen zu retten, dass Huibu halt ein Gespenst bleibt. Und dann hast du aber die Etepetete-Tante, die letztendlich, okay, kleiner Spoiler, eigentlich hinter diesem ganzen Schwachsinn steht und selbst das Schloss haben. Also es ist...
Ist das ein, hast du das schon gesagt, ist das irgendwie eine Hörspielreihe oder eine Kinderbuchreihe? Oder irgendwie?
Also es basiert auf einem Hörspiel. Es gibt dieses Hörspiel Huibu, das Schlossgespenst, was okay, ja anscheinend sehr gut sein soll. Und dann, das hat nämlich auch so, über den Namen, den hat man nämlich schon mal gehört, Hans Clarin. Der hat nämlich damals halt Huibu gesprochen. Und der ist tatsächlich hier in dem Film auch als so eine kleine Nebenrolle, als dieser Diener Castell nämlich mit dabei. Und das war tatsächlich auch seine letzte Schauspielrolle, bevor er dann verstorben ist. Also insofern natürlich sehr nostalgisch und für die, die es nicht kennen, also Hans Clarin, sonst war, wenn nicht als Huibu gesprochen, dann Pumuckl. Daher kennt man ihn. Ah, ja, dadurch okay, ist er natürlich groß geworden. Also schon auch ein Name, so. Genau. Und der hatte dann halt diese kleine Rolle. Ansonsten von den Leuten, die dort mitgespielt haben, das ist typisches deutsches Fernsehen. Michael Bulli Herbeck, wie gesagt, als das Schlossgespenst Huibu. Dann haben wir Christoph Maria Herbst als den Julius, 111. Und ich muss zugeben, ich habe den am Anfang, also es war so, okay, ich erkenne das Gesicht, aber der hat nämlich Haare, also er hat eine Perücke auf. Okay. Und ich habe wirklich am Anfang null gecheckt, dass der das ist. Wir haben auch noch den Rick Kavanian, ja. Die Eleni Salvo Gonzalez, die hat man flüchtig schon mal gesehen. Und auch die Heike Makatsch, das ist die Etepetete. Genau. Ja, an sich, also es sind, wir haben die Storylines auch noch, dass da halt eine Bedienstete ist mit ihrem Sohn und die dann Huibu und Julius halt irgendwie helfen, diese Geisterlizenz zurückzukriegen und die gehen ja auch in die Geisterwelt und was nicht alles. Ja, deutsches Kind, es ist ein Kinderfilm, so, ich glaube, wenn man es damals als Kind gesehen hat, bestimmt super witzig. Super witzig bestimmt. Als eine Erwachsene, Ende 20-Jährige, die den Film vorher nicht kannte.
Schwierig,
sehr schwierig. Ich muss zugeben, das, was mich am meisten wirklich aufgeregt hat, war diese typische, es wird sich immer lustig gemacht, dass es ja diese deutsche Synchronstimme gibt, dass wenn ja englischsprachige Filme, wie auch immer, ja synchronisiert werden, dass die ja immer diesen, oh, und jetzt gehen wir da lang. Oh nein, was ist hier nur passiert? Und so spricht, also es ist ein deutscher Film, und so sprechen die da aber. Und das hat mich die ganze Zeit so irre gemacht. Also gerade halt, also halt das Gespenst. Und das war so, nee, irgendwie, das habe ich gar nicht auf die Reihe bekommen. Das hat mich so sehr aus dem Konzept gebracht, weil es war so, das ist nicht synchronisiert, warum sprichst du in Synchro? Ganz schlimm. Ja, nee, und ansonsten, ich habe ehrlicherweise mir auch keine weiteren Kommentare dazu gemacht, weil ich den Film
nicht gut fand.
Nee. Das einzig Gute ist, dass ich dafür keine 4 Euro ausgeben musste. Das war das Positive. Aber dafür, dass ich halt schon so viel halt über diesen Film oder dass der ja halt schon auf eine gewisse Art so ein bisschen Kultstatus hat, das kam leider halt gar nicht bei mir an. Und das war das so, ach, okay, irgendwie schade. Ja,
okay.
Ja.
Ja, gut, also auch, ja. Habe ich mir schon gedacht.
Ja, obviously. Ich meine, aber, also weil, so noch als kleiner Hintergrund, der andere Film, den ich sonst geguckt hätte, war ja Ab durch die Hecke. Das, und ich habe mir nämlich den Trailer angeschaut.
Den hast du nicht geguckt?
Nee.
Ah, der soll doch so witzig sein.
Ja, den habe ich aber, also den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen.
Ja.
Aber tatsächlich, da hatte ich mir den Trailer angeschaut und da war es eine Sache von, oh je, den kann ich mir nicht geben.
Okay.
Das ist, ja, der war ist zu CGI-isch schlecht. Der ging leider nicht.
Na gut. Ja. Tja, vom Regen in die Traufe. So ist es manchmal.
Ja.
Ja, aber das ist ein ganz gutes Stichwort. Denn der Film, den ich als nächstes habe, ist auch CGI schlecht. Ja, ich habe auch noch einen Film geguckt, und zwar Ultraviolet, ein Action-Film von Kurt Wimmer, whatever. aber den kennt man vielleicht. Also ich kenne auf jeden Fall ein paar Spiele, Filme von dem. Zum Beispiel die Thomas Crown Affäre. Da hat er zumindest das Drehbuch geschrieben. Und also eher ein Drehbuchautor, der hat auch zum Beispiel das Remake zu Total Recall das Drehbuch geschrieben oder für das Remake von Point Break. Für solche Sachen. Regie hat er davor geführt, würde ich sagen, bei dem Film, den man kennt, vielleicht Equilibrium. Kennst du den mit Christian Bale?
Oh,
egal, ist auch so ein weirder, ich sag mal so ein bisschen an Brave New World angelehnter Film in so einer dystopischen Zukunft. Der ist ziemlich kacke, aber für den habe ich eben das irgendwie so ein bisschen so ein Guilty Pleasure von mir. So, und hier haben wir wieder eine dystopische Zukunft auf der Erde. Ganz kurz umrissen, es gab irgendeine Krankheit, die Menschen in Vampire verwandelt hat. Und irgendwann wollen die Menschen die Infizierten ausrotten und haben die in ein Lager gesperrt und in den Untergrund getrieben. Whatever, war vollkommen egal. Und jetzt geht es darum, dass es eine Waffe entwickelt wurde, die alle Infizierten endgültig töten soll. Aber die Freiheitskämpferin Violet Song Yat Sharif oder Ultraviolet genannt, bringt diese Waffe in ihren Besitz und muss fortan sich durchballern, vollkommen egal. Vollkommen hanebüchen, egale Story. Mitspielen Mila Jovovich als diese entsprechende Freiheitskämpferin, Actionheldin. Mila Jovovich kennt man natürlich aus Das fünfte Element, da ist sie mit groß geworden und dann aus diesen unsäglichen Resident Evil Filmen.
Ja.
Und dann haben wir noch Cameron Bright spielt mit, den kennt man aus zum Beispiel aus den Twilight-Filmen.
Mhm.
Aus Thank You for Smoking als den Sohn, da reden wir nächsten Monat, glaube ich, drüber, aus X-Men, The Last Stand, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und ich weiß nicht, was er noch so gemacht hat. Ja, Twilight-Geschichten halt. Wenn du die Fresse siehst, ja, dann kennst du den auf jeden Fall.
Ja. Doch, ich sehe. Also, ja.
Dann haben wir noch William Fichtner, den kennt man auch. Auch so ein Gesicht aus Hollywood, der in 8 Millionen Sachen mitgespielt hat. In Armageddon, in Black Hawk Down, in Pearl Harbor, auch in Equilibrium mitgespielt. Mhm. In Dark Knight, endlos viele Sachen, aber auch eher so ein Nebendarsteller-Dude. Ja, der Film geht los mit so Opening-Titles, die sind so, da werden so Comic-Cover gezeigt, so von Ultraviolet-Comics. Und ich dachte so, Moment, also ich kannte den Film schon, muss ich dazu sagen, weil ich hab den halt seit 100 Jahren nicht mehr gesehen und dachte, warte mal, basiert das auf einem Comic oder auf einem Manga? Macht ja irgendwie Sinn. Mhm. Ist aber gar nicht so. Die tun nur so, als ob. Das war so ein bisschen so diese Ästhetik von so Alita, Battle Angel, keine Ahnung, Ghost in the Shell, so in diesem, so ist das angesiedelt. Und das Weirde an diesem Film ist der Look, weil die haben hier sehr schlechtes CGI, aber ich glaube, sie haben irgendwann gesagt, okay, wir haben nicht die Kohle für gutes CGI, weil die hatten nur ein Budget von 30 Millionen. dann machen wir es einfach so quasi so extra schlechter. Das sieht so ein bisschen aus wie so, boah, ich kann es ganz schwer erklären, aber so, ja, einfach comichaft sieht das alles aus. Und so ist das, da, wenn man sagt, okay, aber wir können es nicht richtig, finde ich es aber gut, dass man sagt, ey, komm, dann lass uns doch jetzt voll in diese Richtung gehen, dass wir nicht so versuchen, es geil aussehen zu lassen und dabei scheitern, sondern wir sagen, wir gehen jetzt in so eine ganz künstliche Richtung, dass es offensichtlich alles weird aussieht. Und das haben sie hier gemacht. Das beißt sich allerdings immer mit dann den Szenen, die in so normalen Räumlichkeiten spielen, weil da sieht es dann wieder halt irgendwie alles viel plastischer und anfassbarer aus als die anderen Sachen. Egal, im Endeffekt geht es hier nur darum, Mila Jovovich, die den ganzen Film über bauchfrei rumläuft und in knallengen Latexklamotten und sich verfärbende Haare hat, warum auch immer, das ist auch vollkommen egal. Das heißt, sie hat mal rote, mal schwarze, mal blonde, mal pinke Haare. Von einem Action-Setpiece ins nächste zu bringen. Und es ist halt wirklich immer so, sie kommt in den Raum, dann stehen da irgendwie 8 Typen mit irgendeiner Rüstung, haben entweder einen Schlagstock oder eine Knarre oder so, und dann stürmen sie alle auf sie ein und sie kann die dann halt alle weg Martial Artsen oder abknallen und so. Also es ist die ganze Zeit eigentlich nur so. Und zwischendurch ein bisschen Laber, Expositionsgelaber, kurz Backstory, Laber und dann wieder Balla. Und ja, so geht das für stolz 88 Minuten.
Ach du meine Güte.
So weit, so gut. Ich habe nichts gegen stumpfe Actionfilme. Im Gegenteil, ich bin da großer Freund von. Und die Story muss auch nicht Sinn machen, deshalb ist auch 88 Minuten voll okay. Das Problem von diesem Film ist, der ist ab 12. Und das macht diesen Film, also dieser Film hätte, finde ich, ein Kultklassiker werden können, wenn man gesagt hätte, komm, R-Rating, abgetrennte Gliedmaßen, Headshots, Blut, alles, dann glaube ich, wäre das so ein Direct-to-DVD oder so ein Videotheken-Liebling gewesen. So,
ja, okay.
Wo man sagt, ey, den legst du mal abends rein und einfach mal ein bisschen ballern und Splatter und so, ne? Sowas halt. Aber wenn du sagst, du willst ihn ab 12 machen, das heißt, es ist alles super zahm, es ist nicht ein Tropfen Blut, doch, ich glaube, in ihren Händen einmal so ein bisschen, aber es ist halt dadurch stinklangweilig und dann bleibt halt nur diese komische Action, die aber auch nicht so super geil geschnitten ist. Manchmal schon, manchmal nicht, aber es bleibt halt auch nichts hängen. Ja, das ist halt wirklich, deshalb ist der Film auch sehr schlecht angesehen. Also der hat, glaube ich, unterirdische, was heißt Rotten Tomatoes, 9%.
Nein.
Das muss ich verifizieren. Ich weiß es nicht, wo findet man das denn hier? Ich gucke hier mal bei IMDb einfach hin. Was hat er da? 4,4 von 10. Ja, also das ist wirklich absolut unterirdisch. Und ja, ich glaube, hier steckt irgendwie so ein Kultfilm drin, so ein Guilty Pleasure, aber man hat sich halt nicht getraut, weil man natürlich wahrscheinlich dachte, ey, wenn wir den ab 12 machen, dann gehen da mehr Leute rein, dann wird der erfolgreicher. Pustekuchen, am Ende hat er genau das eingespielt, was er gekostet hat. Sprich, es war ein Flop, weil der wird ja auch Marketing gekostet haben. Mhm. Ja, der hat 30 Millionen gekostet, hat 31 Millionen eingespielt, also es war absolute Katastrophe.
Oh je.
Ich habe nur so Trainwrecks irgendwie diesen Monat.
Also, ich fand es auch geil. Ich habe hier, wenn Ultraviolett, kommt natürlich erstmal auch ganz viel Farbe. Und ich finde aber vom Titelbild her, das gibt mir so, möchte gern Matrix-Vibes.
Genau, ja, das ist alles drin.
Shell, keine Ahnung, was ich. Das gerade nicht ist, wie nennt man dieses Schwert auch einfach?
Katana, keine Ahnung.
Ja, genau. Also, es ist ja ein ganz wilder Mix.
Ja, ich finde es aber vollkommen okay. Also, ich sag mir so, ey, mach das doch, ist doch gar nicht verkehrt, sich überall ein bisschen zu bedienen.
Aber halt richtig.
Und genau, aber halt richtig. So, die machen auch voll viel so Worldbuilding. Also, das sind ganz viele Sachen, wo du denkst, ey, wenn es da vielleicht 2, 3 Filme von geben könnte, wird das vielleicht mal irgendwann erklärt werden. Ist aber auch nicht schlimm, dass es da nicht erklärt wird. Aber ich finde halt, wie gesagt, es hört sich jetzt irgendwie so an, als ob ich so blutrünstig wäre. Aber ich finde, wenn du so einen Film machst, der wirklich nur von Action lebt, ey, dann muss es aber auch auf die 12 sein. Ne? Dann kannst du jetzt nicht so hier so Billo.
Nee.
Also das ist wirklich. Nee, das ist
nichts. In welcher Zeitwelt sind wir?
Also Ende des 21. Jahrhunderts auf der Erde. Ja.
Okay, also ist ja schon auch futuristisch dann in dem Sinne, okay.
Ja, genau. So, und das okay. ist. Ja. Mhm. Aber der, das Einzige, was dann so ein bisschen hängen bleibt, ist halt dieser Look, dass man weiß, okay, der sah irgendwie crappy aus. Mila Jovovich bleibt natürlich irgendwie hängen, aber sonst nichts. Hm. Und ja, deshalb ist der Film richtig kacke. Ich habe ihn trotzdem mir 8 Minuten angeguckt und war auch jetzt nicht super gelangweilt, weil ich irgendwie die ganze Zeit, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht. Auch den musste ich mir teuer erkaufen für 4 Euro.
Der ist nicht in deiner Sammlung, obwohl du ihn schon gesehen hast.
Der ist nicht in meiner Sammlung, nee. Ich habe auch geguckt, es gibt auch keinen irgendwie Uncut-Version oder so. Irgendwie, der ist einfach so, wie er ist. Hm. Scheiße.
Ja. Ach. Uiuiui.
Aber ich sehe das Potenzial. Ich sehe das Potenzial, aber man hat sich nicht getraut.
Ach, schade. Sehr, sehr schade. Vielleicht, ja. Ich frage mich manchmal, ob, kleiner Exkurs in dem Sinne, ob zum Beispiel sowas Sinn ergeben würde, so einen Film halt einen Remake davon zu machen. Weil ich finde ganz.
Niemals.
Ja, wieso? Aber du kannst es doch geil machen, oder nicht?
Gerade ja, aber dann musst du den nicht remaken, dann machst du einfach einen anderen neuen.
Ja, du
Film,
bist ja witzig, das machen sie ja auch nicht. Jetzt kommt Moana Live Action raus, obwohl der andere noch nicht mal 10 Jahre alt ist, der erste. Also bitte.
Ja, okay.
Ja. Aber guck, wenn du sagst, dass der Potenzial hat, dann sollte man halt.
Ja, also da steckt jetzt kein arbeiten. Meisterwerk drin, ne? Verborgen irgendwo. Aber da steckt halt so ein Guilty Pleasure drin. Aber dafür reicht es noch nicht mal. So, ja. Ist einfach crap gewesen.
So nah dran.
So nah dran und doch gescheitert. Ja.
Ich bin sehr gespannt, was du. Also, bei mir fehlt, ich habe jetzt einen Film weniger und deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt zu
ja,
zu.
Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja.
Ich habe meine Hausaufgaben zeitlich nicht geschafft. Tut mir leid. Und ich hatte leider keine Zeit, sie nochmal irgendjemandem abzuschreiben.
Das ist ja, egal. Deshalb gehen wir jetzt direkt zu Tokyo Drift.
Ja, weil ich bin sehr gespannt.
Du hast viele Gedanken.
Naja, also ich habe Gedanken, weil ich gesehen habe, auch was du bei Letterboxd gegeben hattest und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt.
Ich hatte überlegt, ob ich es nicht machen soll, aber ich habe es dann doch gemacht. Aber ich weiß nicht, ob du aktuell guckst, weil ich habe meine Wertung korrigiert.
Ah, wird es dann, aber ich hatte halt nur davor gesehen, was du gegeben hattest.
Ja,
und deshalb.
Man muss dazu sagen, ich kann erstmal dazu, also ich hatte. Warum haben wir den Film überhaupt als Hauptfilm genommen? Ich habe den eigentlich als Hauptfilm deshalb nehmen wollen, weil die Fast and Furious-Reihe halt so groß geworden ist, weil die irgendwie ja schon relevant geworden ist, warum auch immer. Und ich muss sagen, dass ich diese Reihe himmelschreiend scheiße finde. Wirklich, wirklich scheiße. Und ich nicht verstehe, dass das irgendwie so als das die Action was weiß ich, Saga der 2010er Jahre irgendwie so, wie das passieren konnte. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt vor Jahren und habe die alle geguckt. Das war, und ich glaube, danach habe ich alle Transformers-Filme geguckt. Einfach, weil ich dachte, ich gucke mir die alle mal an. Und ich habe, glaube ich, alle jetzt gesehen, bis auf, nee, ich habe tatsächlich alle gesehen. Aber ich bringe die natürlich alle durcheinander. Ab dem vierten Teil habe ich überhaupt keine Ahnung mehr. Irgendwann sind sie auf dem Mond oder im Weltraum, auf jeden Fall. Dann war irgendwas mit dem U-Boot und dann der kommt, stirbt, dann kommt er wieder, dann ist der böse, dann ist der gut. Und alles Familie, Bros und wir sitzen in Autos und es ist so dumm. Es ist so dumm. Aber ich finde es halt nicht auf die coole Art dumm, sondern es ist einfach wirklich, es sind richtige Trottelfilme für mich.
Aber genau das machen sie ja aus. Also
das machen sie aus.
Dass jeder Film ja eigentlich wirklich identisch ist, nur halt hier irgendwie ein anderes Setting, Autos fliegen, keine Ahnung. Ja,
so.
Vin Diesel ist da.
Ich habe irgendwann natürlich auch aufgehört, diese Reihe zu verfolgen. Nämlich nach dem zweiten Teil. Also den ersten Teil habe ich damals gesehen, dachte so, ja, okay, ist ganz gut. Also ist guckbar auf jeden Fall. Da kam der zweite raus und dachte, was für eine Scheiße ist das denn? Und da habe ich aufgehört, die zu gucken. Da habe ich irgendwann, glaube ich, Tokyo Drift auch nochmal irgendwann auf so einer gebrannten Billo-Version geguckt und fand den auch richtig scheiße. Und dann habe ich jahrelang das nicht mehr geguckt, bis ich die halt dann irgendwann alle nachgeholt habe. So. Mhm. Jetzt, da wir das also aus dem Weg haben. Wir haben geguckt Tokyo Drift. Das ist der erste Film aus dieser Reihe von Justin Lin auf dem Regiestuhl. Der hat danach noch weitere Filme dieser Reihe gemacht. Keine Ahnung, welche, ist mir auch egal. So, der hat auch wenig anderes gemacht, der Typ, als diese Filme. Alles, was in den ersten beiden Filmen passiert ist, ist im Prinzip egal für diesen Film. So, es gibt, einen kleinen Querverweis am Ende, aber eigentlich ist das alles egal. Wir können ja mal reinsteigen. Es geht um einen, oh Gott, da geht's schon los. Aber egal. Es geht um einen 17-jährigen Jungen, gespielt von einem 23-Jährigen, der aussieht wie ein 30-Jähriger.
Wirklich, also casting-technisch ganz schwierig. Ganz schwierig.
Ich glaube, die sagen das irgendwann, so nach 6-7 Minuten, dass der 17 ist. Und ich dachte, what?
Der ist nicht in Highschool. Der ist einfach effektiv. Geht gar nicht.
Egal, wird gespielt von Lucas Black. Ein Name, den ihr direkt wieder vergessen könnt. So, der ist auf jeden Fall so ein Hitzkopf irgendwie und liefert sich eines Tages mit dem Highschool-Quarterback, ich gehe davon aus, es ist der Quarterback, so ein illegales Straßenrennen, wo die beiden ihre Karren crashen. Und da er immer wieder so ein Troublemaker, also immer wieder in Ärger verstrickt ist, und um ihn vor dem Knast zu schützen quasi, schickt seine Mutter ihn nach Japan zu seinem Vater, der da als Soldat stationiert ist, und sagt so, ne, damit du da jetzt mal Disziplin lernst oder wie auch immer, gehst du hin. So, da angekommen, haben wir so eine kleine Fish-out-of-water-Story, ne? Fremdes Land, fremde Gepflogenheiten. Er kommt allerdings ziemlich schnell in Kontakt mit der dortigen illegalen Autorennszene. Allerdings geht es da nicht darum, um diese Viertelmeilenrennen, diese Drag Races oder wie die heißen, diese Beschleunigungsrennen, sondern es geht um das Driften, also das quasi quer durch die Kurve gleiten mit Autos. Driften, ne? Ja. Driften sollte ich, jetzt muss ich glaube ich nicht erklären. So, und da trifft er dann halt so ein paar Freaks, zum Beispiel den guten Hahn, eine Figur, die später noch ein fester Bestandteil der Reihe wird, und Twinkie, gespielt von Bow Wow. Ja, Hahn wird gespielt von Sung Kang, glaube ich, ein amerikanischer Schauspieler mit südkoreanischen Wurzeln. Dann haben wir Natalie Kelly als Nila, Brian T. als Takashi, DK Kamata und noch irgendwelche anderen Fraggles, die da rumlaufen. So, und das ist es im Prinzip. So, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Also, du hast ja gesehen, welche Werte ich diesem Film gegeben habe.
Ja.
Sag mal.
Ja. Also, bevor Franz seinen Rewatch hatte dieser Film einen Stern. Und jetzt sind wir auf ganze 2 Sterne hochgestellt.
Yes. Denn ich muss sagen, um das direkt vorwegzunehmen, das ist für mich wahrscheinlich der Lieblingsteil der ganzen Fassung.
Ja.
So. Ich muss dazu sagen, dass ich die alle ein bisschen hochgestuft habe, weil ich habe das, glaube ich, damals im Anflug des Hasses, habe ich den allen irgendwie einen halben Stern oder einen Stern gegeben. Ich habe den, glaube ich, allen mal so einen halben Stern mehr gegeben, weil ich fand zum Beispiel die gab so eine Panzer-Szene auf dem Highway, die war ganz cool und so. Die letzten sind wieder alle komplett scheiße, aber es gab 2, 3, ich glaube 5, 6, 7, die waren schon okay.
Ja, ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du die jetzt nochmal geguckt hast tatsächlich.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich werde die auch nie mehr gucken in meinem Leben. Okay. Also, weil die sind wirklich nicht gut. Aber den hier, wobei, ne, wer weiß, ich meine, der ist auch ist mit mir in mir gewachsen. Den fand ich tatsächlich cool. Vielleicht auch, weil er nichts mit diesen, weil ich kann weder Paul Walker, Gott hab ihn selig, finde ich scheiße, kann Vin Diesel nicht mehr sehen und ich kann auch The Rock nicht mehr sehen. Ich finde, die finde ich halt auch alle scheiße, diese Leute, ne? Und Tyrese und wie sie alle heißen, die ganze Fuckerbande, ist mir scheißegal. Wen ich cool finde, ist Hahn.
Bester Charakter, wirklich. So,
und da sind wir auch gleich schon direkt mal, komm, wir fangen mit dem Positiven an. The Good, The Bad, The Ugly, also das Gute an diesem Film ist nicht der Hauptdarsteller. Das Beste an diesem Film sind die Nebendarsteller. Allen voran hier Hahn, also die Figur Hahn, Sung Kang. Der hat irgendwie eine Ausstrahlung. Irgendwas hat der, irgendwie so ein Charisma. Der nimmt ist so ein, weiß nicht, du siehst, ich sehe den gerne. So, ich,
ja, voll.
Ich finde, der ist Instant-Sympathieträger und hat irgendwie was, ein richtig cooles Charisma. Ich finde auch unseren Schurken, Brian T., den Drift King, auch super. Habe ich auch gerne gesehen. Mhm. Also schauspielerisch sind die mit asiatischen Wurzeln gesegneten Darsteller alle gut.
Ja,
über den Rest reden wir später. Über den Rest reden wir später.
Ja.
Aber bist du auch der Meinung?
Voll und ganz. Also Han, wirklich, ich habe jetzt auch nicht die anderen Fast and Furious Filme mehr so sehr im Kopf. Und es war schon eine Sache von, okay, der Han, der ist ja eigentlich, ich habe den in dieser Familie mit drinne. So. Und dann ist es jetzt ja aber die Sache von, ich meine, dass der dritte Teil da rauskam und der spielt ja aber zur gleichen Zeit wie halt.
Also nee, der spielt kommt, nach dem sechsten. Habe ich
nach dem sechsten, aber parallel zu sieben sozusagen. So habe ich das jetzt verstanden.
Was überhaupt keinen Sinn macht, weil die da alle noch Klapphandys haben und Billo-Laptops und also das war natürlich niemals so geplant, dass das quasi ein Prequel ist zu oder ein In-Between von keine Ahnung. Es macht gar keinen Sinn. Es ist
null.
Es ist super schwachsinnig, wenn man sich die Timeline nachher anguckt. Aber das war ja auch so nicht geplant.
Aber deswegen war ich halt übelst, weil in meinem Kopf war halt ist halt Han ja Teil der Familie.
du bist voll drin, ne? Du bist voll drin.
Ja, und dann ist aber die Sache von halt von dem halt das Ende und dann ist so, stopp mal, dieser Film, der hat jetzt ja gar keine Auswirkungen auf die, also in meinem Kopf jetzt, wie gesagt, das ist auch schon eine Weile her, dass ich die anderen Filme geguckt habe, aber das ist so, der hat ja gar nichts zu tun mit den anderen Filmen. Das ist ja wirklich einfach nur, wir driften in Tokio.
Ja, geil.
Aber also, deswegen finde ich ihn auch richtig gut und da gibt es halt, also ich bin schon auch eine Action-Maus, so, keine Frage. Aber so, wie gesagt, da fliegen wenig, also die Endszene, ja, da den Berg herunter, aber tendenziell, es wird gedriftet. Das ist doch realistisch genug.
Ja.
Man kann mit einem Auto driften.
Genau, so. Das ist kann halt auch, das Parkhaus ist wirklich machen. Noch...
Es ist echt, in dem,
also in Anführungsstrichen. Es ist einfach echtes Street Racing. Natürlich ist da auch ein CGI an der einen oder anderen Stelle, aber da geht es jetzt nicht darum, von einem Hochhaus zum nächsten zu springen mit dem Auto oder in den Weltraum zu fliegen oder auf
einer Yacht zu landen. Ne?
Oder auf einer, also so eine, so eine Scheiße. Nee, hier geht es wirklich um einfaches Driften und das finde ich cool.
Ist gut. Also
ist
voll.
Ich, man hätte das, glaube ich, noch ein bisschen cooler drehen können, muss ich sagen. Also es ist hier sehr, hat hier sehr so ein MTV-Style Ästhetik so mit schnellen Schnitten und ich meine, das ist ja auch so ein Staple von dieser Reihe. Du hast ja immer diese Shots von diesen Lackaffen, wie die da hinter ihrem Lenkrad sitzen und dann Kamera auf die zuzoomt und dann ich glaube, die können das alles an einem Tag abdrehen. Die setzen sich von scheiß Greenscreen in irgendeine Karre mit drei Kameras und machen, okay, wir machen von der Seite die und die Line, dann aber von vorne die und die Line. Dann müssen wir diese ganzen Schaltbewegungen, das machen wir mit einem Double. Da musst du gar nicht da sein, Win. Da kannst du wieder nach Hause fahren. Und das ganze Autoding, da gibt es Stunt-Leute und CGI. Also, Dankeschön. Alles gut.
Ja.
Aber hier hast du das Gefühl, das ist schon ein bisschen, hier müssen die zumindest sich mal so in die Seite lehnen. Wenn die so driften und nicht einfach nur so blöd da sitzen.
Körperlich anstrengend auch noch.
Ja, so ein bisschen, ach Gott, das ist alles so dumm, dieses Serie.
Weißt du, was ich noch aber mit am witzigsten fand, war die Tatsache, dass sie da mit diesen Nokias dann irgendwie diese Street, also diese Races mitgedreht haben und das anscheinend, also Live-Übertragung für an alle an, also die haben alle das Bild gesehen. Das ist so, das hat 2006, sofern ich mich, also correct me if I'm wrong, aber das hat noch nicht existiert.
Ja, aber die sind in Japan, da hat das bestimmt schon existiert.
Ah ja, tut mir leid. Also das war wirklich, als ich dieses erste Nokia da gesehen habe, das mitgedreht hat, in 4K gefühlt. Nein. Ciao. Ciao, weg.
Ja, aber an sich ganz cool. Dann, das. Ich finde, da sind ein paar ganz lustige Szenen dabei. So. Also auch diese ganze Fish-Out-of-Water-Story ist irgendwie, es geht immer, kann ich mir immer angucken. Ich bin ja auch so ein Japan-Aficionado, also ich mag das ja auch alles und freue mich, wenn ich das sehe und so. Mit diesen ganzen Pachinko-Läden und so. Und das ist, finde ich alles geil. Und davon ist da ganz viel drin. Und auch diese ganzen Locations da, Shibuya Crossing und so. Ne? Und das ist alles cool, das wieder zu sehen. Das mag ich alles. Von daher gute Idee, dahin zu gehen. Und dann haben wir noch so eine Trainingsmontage in der Mitte. Finde ich auch cool. Bin ich auch ein großer Freund von. Also so viele Sachen. Ich bin ja leicht zu pleasen eigentlich mit so billigen Tricks. Dann haben die noch so eine, wo, das ist das Allerwichtigste eigentlich an diesem ganzen Ding. Dann erschaffen die so einen Mythos. Ja, das Driften wurde hier in den Bergen um Tokio erfunden. Ich dachte so, was für ein Bullshit. Turns out, genau so ist es gewesen. Driften.
Was?
Ja, Driften ist in Japan erfunden worden von, und jetzt kommt es, warte, ach, den Namen hätte ich mir mal rausschreiben müssen. Mist, ich finde ihn nicht mehr. Warte, okay, ich rede auf jeden Fall weiter. Jedenfalls gibt es, genau, den echten Drift King, Keiichi Tsuchiya. Das ist ein Typ, der hat in den 80ern quasi, also er hat es vielleicht nicht erfunden, aber er hat es quasi populär gemacht. Dieses, wie man halt driftet irgendwie. Und er war der Drift King und hat das mit seiner Karre gemacht. Und mittlerweile ist das ja ein, gibt es ja ganze Wettbewerbe, die da ausgetragen werden.
Ja, voll.
Und der hat das tatsächlich in Japan erfunden und groß gemacht. Und er hat auch einen Gastauftritt in diesem Film.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Genau, der ist nämlich der so ein Angler, der den beim Üben zuguckt und dann immer seinen Kommentar abgibt. Ganz, ganz lustig, ein kleiner Hinweis für alle, die so, ja, voll cool irgendwie. Aber wie witzig, dass Drifting wirklich in Japan erfunden wurde. Irgendwie, also finde ich wirklich, wirklich cool.
Hat was. Ich meine, theoretisch, ich finde schon auch, also ich war ja leider noch nie in Asien, aber auch diese ganze Kultur, die ja um halt die Autos und das Driften oder halt auch das Street-Gedöns halt so ja existiert, das ist schon auch ganz cool, wie die da ja auch die Autos dann gepimpt haben. Und was, also das ist schon geil. Und ich meine, also gut, du bist ja auch ein kleiner Auto-Fan, also halt jetzt so Formel 1, also so
in dem Sinne. Also ich mag Auto Formel 1, aber ich bin tatsächlich überhaupt kein Auto-Konnoisseur. Aber das ist ja sowieso bei dieser Reihe immer so, dass diese Autos, das ist halt so, sind halt so Easter Eggs, glaube ich auch. Für Leute, die sich richtig mit Autos auskennen, dann so, ach, guck mal, da hat der Mazda sowieso in der Lackierung und hast du nicht, das weiß ich, keine Ahnung. Aber ich glaube, das sind alles schon coole Autos und für jemanden, der da wirklich drin ist, hast du halt überall was zu sehen in jedem Bild, so, weil ne, du da irgendwas wieder erkennst und ja, aber das, ich fand Autos immer scheiße. Also nicht scheiße, aber ich fand so Leute, die so nur über Autos reden, fand ich immer anstrengend. Und
ja,
vielleicht mag ich diese Filme deshalb auch nicht so gerne, weil das so diesen Bro-Kult und Autos und Grillen und boah, ich hasse Bier und das ist halt so super stumpf. Ist, na, egal. Ja, aber den hier finde ich echt gut. Finde ich echt gut. Also Drift-Szenen sind cool. Charaktere teilweise cool, Japan sowieso cool, ganz wenig von dem Fast and Furious-Scheiß, den man sonst kennt, cool, handgemachte Action, viel cool.
Ich fand die Musik auch nicht schlecht.
Musik sehr cool. Es geht also schon mal los mit einem Song von Kid Rock am Anfang, da war ich schon mal voll sold.
Ja, so gut.
Und der kleine Song, ne, mit Pharrell Williams und wie heißt die nochmal? Ja, es gab auf jeden Fall diesen einen sehr bekannten Song. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt.
Ich finde es aber auch jedes Mal, wenn ich halt diese Tokyo Drift.
Genau, den meine ich.
Ja, genau. Ja, der ist einfach geil. Der ist geil, der Song.
Ja.
Ja.
Nee, das passt schon alles.
Transportiert. Ja.
Das passt alles. Also ich finde den Film immer noch nicht gut, also nicht überragend, aber ich glaube, wenn ich mir noch mal einen angucken würde, würde ich mir den angucken.
Also, ja, ich glaube auch same. Ich finde natürlich, der hat, also das Skript, also das ist schon schwach. Ich meine auch die Tatsache, warum recruited Han da jetzt irgend so einen Teenager, möchte gern Teenager, so, keine Ahnung. Ich finde auch die Frauen in dem Film, das ist auch ganz am Anfang in der ersten Szene, oh, Winner gets me, oder sowas. Ah,
ja,
ich weiß, wir sind 2006, aber Leute, damals hattet ihr auch schon Ja. Rechte, keine Ahnung, irgendwie, das kann doch nicht sein, dass wir sowas vermitteln. Anyway.
Und auch hier sein Love Interest, ja, ach, auch dann irgendwie so, ja, okay, ich gehe mit dir, okay, ich komme zu dir zurück, und es ist nur so,
ja,
ist
so, also
richtig dumm alles.
Leider nicht so gut, aber ja, ich glaube, wie gesagt, auch einfach Han, bester Charakter, der
ist immer, das finde ich gut. Der ist wie Brad Pitt, der ist der Brad Pitt des Fast and Furious Franchises. Der auch immer was ist.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Aber wir müssen kurz über Lucas Black sprechen. Mhm. Also der Typ kann wirklich gar nicht Schauspieler.
Nein. Nee, null.
Das ist so schlecht.
Das ist wirklich. Der sieht auch, keine Ahnung, der sieht, also wirklich wie so ein Ami aus, der halt, wo das so, weißt du, wo der Affe, der so zwei, die zwei Dinger hier so aneinander klotzt. Da gibt's auch
ja,
dieses,
ja.
So das, so wenn ich den angucke, passiert das in seinem Kopf so gefühlt.
Ja, das, kann, ja, das so kommt, kommt hin. Ja.
Ja.
Boah, nee. Nee, weil
die Performance war, nee, not it.
Ja, ein paar von den visuellen Effekten sind natürlich nicht mehr ganz so up-to-date, aber sonst ist das eine runde Nummer, und der ist ja auch relativ kurz, 104 Minuten.
Ja.
Passt schon. Nee. Der war aber ein richtiger Flop auch. Also der hat jetzt kein Riesenbudget, ich habe nichts zum Budget, aber der hat auch nur 158 Millionen eingespielt und gilt gemeinhin als der schlechteste der Reihe, das was ich überhaupt wild nicht verstehen kann, aber ich finde den tatsächlich, mit, wenn ich mich, also finde ich den am besten. Aber es ist trotzdem verrückt, wie daraus dann aus dem Nichts dieses Milliarden-Franchise entstehen konnte. Eigentlich muss man denken, okay, erster Film, okay, zweiter, scheiße, dritter, bei den meisten halt auch richtig scheiße angekommen, dass die überhaupt noch mal einen gemacht haben, finde ich
ist richtig wild
verrückt. Finde ich richtig verrückt.
Ich will gar nicht wissen, wie viel Vin Diesel da einfach, yo, ich will mit meinem Bro, also halt so, so das gibt diese Vibes von Adam Sandler mit seiner Gang. So.
Ja, ja.
Und ich glaube, Vin Diesel wollte halt einfach, ich finde Autos cool, ich möchte das machen. Wir machen jetzt noch den Fast and Furious 7, 6, 10. Ich glaube, bei 10 sind wir gerade.
Ja, der 10. kommt jetzt, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Warte mal, wie hieß denn nochmal? Der nächste hieß
Fast
and. Warte mal, Fast. Fast and Furious ist der nächste. Der hat auch nur 155 Millionen eingespielt. Der kam 3 Jahre später. Und dann ging es, glaube ich, los, weil dann kam, glaube ich, irgendwann, dann kam hier Dingens dazu. 360 Millionen hat der 4. dann eingespielt. Und dann kam ja The Rock dazu. Und dann wurde das ja so ein riesen Ding.
Ja, also, wir können uns auf März 2028 freuen, wo Fast and Furious 11 in die Kinos kommt.
Muss nicht erstmal der 10. kommen?
Nee, der 10. kam anscheinend 23.
Nein, echt?
Doch, ja.
Ich bin verrückt. Dann habe ich den noch nicht
gesehen. Der war mit Jason Momoa.
Ah ja, okay, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der letzte, den ich gesehen habe, war mit, hier, wie heißt der Wrestler? Keine Ahnung.
John Cena?
Nee. John Cena, genau. Doch. Das war der letzte, den ich gesehen habe. Das ist, glaube ich, der 9.
Ne? Ja.
Ja,
interessante
Ahnung.
Reihe. Sehr interessante Reihe.
Ja. Ich habe noch einen lustigen Fun-Fact.
Mhm.
Und zwar haben die in Tokio so ein bisschen guerillamäßig gedreht. Das wir schon häufiger mal bei, jetzt gehört haben von anderen Filmen auch. Und hier war es so, dass eines Tages die Polizei da stand und dann aber nicht Justin Lin sich da den gestellt hat, sondern ein von, ich glaube, Universal oder was das ist, engagierter Lockvogel quasi. Er hat gesagt, ja, hier, ich bin der Regisseur, und ist dann mitgegangen und hat eine Nacht im Knast verbracht. Und die
Nein.
Weiter, und dann haben die aber heimlich weitergedreht, quasi. Das heißt, die haben einfach einen Typen dafür bezahlt, die haben gesagt, pass auf, wenn sowas passiert, dann meldest du dich und sagst, jo, hier, ich bin es, verbringst eine Nacht im Knast, wir bezahlen dich, und dann ist alles gut.
Aber ich finde es auch witzig, dass das irgendwie der Regisseur dann macht, weil also von der Logik her wäre das dann noch eine Aufnahmeleitung oder im weiterfährt, das ist eine Produktionsleiter, Also, da.
Also ich habe es in mehreren Quellen jetzt gelesen, ob das am Ende alles so wirklich hundertprozentig so war, aber ich finde es eine lustige Story irgendwie. Ja. Finde ich gut.
Ja, crazy.
Ja.
Die sind einfach wild drauf, die Japaner.
Ja. Das ist auch ganz gut. Ich finde es auch gut, dass sie erzählen im Film, wenn du über 180 fährst, dann verfolgt die Polizei dich nicht, weil es sich eh nicht lohnt. So, okay, ja, glaube ich jetzt nicht, aber.
Ja, anscheinend können japanische Autos können nicht so schnell fahren.
Mhm.
Anscheinend.
Ja.
Also standen also nicht gepimpte, anscheinend.
Ja.
Der Film ist so skurril, wirklich.
Der ist echt skurril. Also der ist wirklich, der atmet wirklich Anfang 2000er an ganz vielen Stellen. Aber irgendwie ist der noch guckbar, finde ich. Also
ja. Ja.
Ich habe auch sehr gecringed am Anfang bei der hier Pick-Me-Szene von der Frau. Ja. Da dachte ich auch so, Gott, geht das jetzt die ganze Zeit so? Aber es ist dann doch erträglich.
Ja. Ja.
Ja, nee, schön. Also wir sind uns ja wenigstens einig.
Also dafür, dass er, also wie gesagt, ein skurriler Film, es war ja trotzdem entertaining.
Er war entertaining. Er hat sich die 40% von mir durchaus verdient.
Ja. Und guck, er hat also sogar eine neue Bewertung von dir bekommen.
Ja, sag ich ja, genau. Er ist jetzt bei 40 statt bei 20%.
Ja, doch.
Das geht ja schon mal. Ist noch nicht im Durchschnitt angekommen, aber leicht unterdurchschnittlich. Aber für die Reihe wirklich ein Ausreißer nach oben.
Absolut. Lieb's. Oh. Okay, dann kommen wir jetzt wenigstens zum Highlight dieser Folge, meiner Meinung nach.
Ja.
Und zwar haben wir den wunderbaren Film Fluch der Karibik 2 und warte, wie heißt er jetzt nochmal auf Deutsch? Ich wollte ihn auf Deutsch
sagen. Ja, da kann ich ganz kurz einen kleinen Exkurs. Es gibt keine Filmreihe, die in Deutschland schlimmer vergewaltigt wurde, was Filmtitel angeht.
Ah.
So. Also, es ist der erste Film, heißt im Englischen Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Der zweite heißt Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Der heißt Pirates of the Caribbean, At World's End. Der nächste heißt dann, keine Ahnung, wie die anderen heißen, egal. Im Deutschen heißt der erste Fluch der Karibik. Fair enough. Ist keine 1:1 Übersetzung, aber kann man machen. Und der zweite heißt Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik 2. Der dritte heißt.
Achso, ja, sorry, war
weiter. Der dritte heißt Pirates of the Caribbean am Ende der Welt. Also, entweder nummerierst du die Scheiße nochmal durch oder du bleibst bei Scheiß Fluch der Karibik. Aber
oh, ganz schlimm.
Ganz schlimm. Ganz schlimm.
Aber wir haben ihn ja zum Glück auf Englisch geguckt.
Nein, ich habe ihn nicht auf Englisch geguckt. Aber ich muss auch sagen, dass ich den Film. Dass der, den ich noch am präsentesten von allen Filmen hatte, die ich jetzt geguckt habe, den habe ich so nebenbei geguckt, muss ich sagen. Und dann mache ich das immer gerne auf Deutsch, damit ich nicht die ganze Zeit hingucken muss.
Wow, okay. Da,
Ja, also ich habe hier so ein 2-Monitor-Setup am PC und habe dann irgendwie auf dem einen Link lustigerweise ein Piratenspiel gezockt.
Ich habe
auf dem einen
meine Steuern gemacht und auf der anderen Seite halt Fluch der Karibik.
Nee, und da liegt der, weil die auch so lang sind.
Ja, gut. Okay, ja, gebe ich zu. Aber trotzdem, ich muss zugeben, also der zweite Teil, oh, der ist, ich finde ihn stark. Also klar, der erste ist halt der erste und der ist geil. Aber ich finde, auch den zweiten finde ich richtig gut und den dritten auch. Über die anderen reden wir nicht. Aber also die Trilogie lieben wir. So, aber ich bin schon ein bisschen wieder zu weit vorgeschweift. Und zwar sind wir bei Dead Man's Chest. Regie geführt hat Gore Verbinski. Wie gesagt, ist der Regisseur von der Trilogie. Und der hatte, das muss ich nämlich auch nochmal, möchte ich davor nochmal sagen, $225 Millionen war das Budget. Und er hat einfach im Boxoffice $1,066 Milliarden eingenommen.
Moment.
100, so, ja.
1 Milliarde. Sorry,
100. Ja, so meine ich es.
1 Milliarde.
Eine Milliarde, so, ja.
Du Moment. Weißt, wie ich
es ja. Und das, also, das kann man schon machen. Das spricht für den Film, würde ich jetzt mal behaupten. So.
Das finde ich jetzt, also ich finde, Box Office sagt nicht immer was über die Qualität, also sagt gar nichts über die Qualität von dem Film aus. Also,
nicht die, aber also, der muss schon gut sein und gut, also fantechnisch ja schon ja ankommt, um sowas zu erzielen.
Klar, natürlich, aber heißt nicht, dass es ein überragender Film ist. Also, ne?
Ja, gut.
Okay. Also ich habe jetzt noch gar nicht über diesen Film geurteilt. Ich sage nur, dass Box Office nichts über
Qualität ist. Ja, ich, ist okay. Ja. Zu deinen Kommentaren kommen wir gleich. Also, kurz zur Handlung. Und zwar haben wir Will Turner und Elizabeth Swann, die natürlich wieder gespielt werden von Orlando Bloom und Keira Knightley. Sie sind eigentlich dabei zu heiraten und dann werden sie halt aber aufgehalten und müssen helfen, Jack Sparrow zu fangen, beziehungsweise möchte nämlich der wunderbare Lord Bennett nämlich den Kompass, ich merke, mein Hirn ist noch nicht da, von Jack Sparrow haben. Also, dementsprechend werden sie dann, habe ich Bennett oder Beckett gesagt?
Du hast Bennett gesagt, aber ich glaube, er heißt Beckett.
Nee, Beckett heißt er, ja. Beckett, Lord Beckett heißt er, genau. East Trading Company, so. Und damit machen die dann einen Deal, dass wenn Will nämlich halt diesen magischen Kompass halt von Jack Sparrow kriegt, dann werden nämlich Elizabeth und er nämlich begnadigt und dann können sie heiraten und Friede, Freude, Eierkuchen. So, dann haben wir natürlich aber das Problem, dass Jack, nämlich Davy Jones, wohl seine Seele schuldet. Wir haben die ganze Thematik dementsprechend, dass Jack möchte... The Dead Man's Chest. Also,
ich erkläre es so sehr interessant. Ich finde es sehr interessant, wie du es aufzäumst.
von meinem Kopf. Seite.
Also wenn man den Film nicht, noch keinen Tod der Krebsfilm gesehen hat, ich glaube, ist alles vorbei.
In meinem Kopf geht, ich versuche es gerade irgendwie durchzugehen, aber es ist, ja. Anyways, Jack Sparrow möchte nämlich Davy Jones Dead Man's Chest, wie heißt Truhe, das ist es, die Truhe haben und da ist nämlich sein Herz drinne und damit was lasst du mich hier aus?
Ja, es ist aber auch so verworren. Also man muss es wirklich sagen, es ist im Endeffekt geht es um Zombie-Piraten und Flüche und was weiß ich. Und wir suchen einerseits einen Schlüssel, andererseits eine Kiste, andererseits einen Kompass. Alle wollen irgendwas und ja. Pipapo Piraten-Action. So.
So, okay, gut. Handlung erklärt. Ja. ich finde den Film toll. Das ist eine Action-Comedy. Keine Ahnung, ich finde den Film voll gut gemacht, auch nostalgisch. Der hat diese Sachen von halt einfach diese ridiculous, also der ist einfach so verspielt auf eine gewisse Art und Weise auch. Und wie gesagt, ich finde gerade in diesen ganzen Action-Szenen, die sind einfach witzig, die sind gut gemacht und die können halt aber auch witzig sein, weil Jack halt, also weil das ja Jacks Persönlichkeit ja auch irgendwie ist und deshalb funktioniert das auch. Und ich finde, das hat man, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das finde ich vermissen viele Filme heutzutage, weil keine Ahnung, auch im Marvel-Film versuchen sie Gags reinzubauen, aber die können bei weitem nicht so das recreaten, wie jetzt zum Beispiel hier bei Fluch der Karibik. Weil hier passt es einfach. Hm. Weißt du, wie ich es meine? Und deshalb glaube ich, finde ich die Fluch der Karibik-Filme so geil. Und gerade wie halt ein Jack Sparrow, der ist einfach funny. Das ist, wie der dann da an den Strand ranrennt und keine Ahnung, das ist einfach gut gemacht. Es ist gut gemacht. Man kann über Johnny Depp sagen, was man will, das ist einfach leider gut, hat er gut gemacht.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Und natürlich muss ich auch zugeben, sowieso Musik, auch 10 von 10, die untermalt das alles natürlich nochmal und kriege ich jedes Mal gefühlt auch leichte Gänsehaut, einfach wenn dann da Davy Jones irgendwie halt Titelmusik kommt oder sowas und das ist ein, du hast irgendwelche Klassikmusik, die dann da drinnen gespielt wird, während die da alle halb am Sterben sind und sich abschlachten, keine Ahnung. Toll, toll, super, lieb ich, geil. Ja, und CG, und das auch dafür, dass wir jetzt bei Tokyo Drift und bei allen anderen ja wirklich massiv grottige CGI hatten, kannst du mir nicht sagen, dass Davy Jones nicht mit einer der, also da ist da jede Tentakel sitzt. Einfach toll. Toll gemacht. Toll. Ich kann nicht aufhören zu schwärmen. Ich finde es super. Mühe zu lang. Ich gehe zuerst Mühe zu lang. Mühe. So ein Mini-Mühe. Aber er ist trotzdem toll. Okay. Okay, ich bin durch.
Das war's. Dankeschön. Bis zuhören. Ja. Ja, also ich muss, ich weiß noch, als er damals, also Futterkäfig 1 liebe ich. Ist für mich, gut. Also das ist, steht hier, ich sehe ihn direkt hier neben mir im Regal stehen. Noch auf DVD tatsächlich. Es war meine erste DVD, also meine ersten beiden DVDs waren Herr der Ringe 1, 2 jeweils in der Extended Version. Und das war dann meine erste DVD, stark, die nicht Herr der Ringe war. Also die dritte DVD meines Lebens. Und sie steht immer noch hier. Und ich habe dann, also den habe ich damals im Kino gesehen und fand den überragend. Und natürlich diese Figur des Jack Sparrow. Wir haben damals schon in der Filmzeitreise, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das nochmal anhören, schon darüber gesprochen. Das ist einfach, der hat einfach eine Ikone des Kinos geschaffen mit dieser Figur, mit allem, mit dem Look, mit dem, wie er ihn gespielt hat. Alles. Das ist eine der, eine der größten Filmfiguren, finde ich. So, ne, die ist so wiedererkennbar, einfach überragend.
Absolut.
Und dann kam der zweite Teil raus, und es waren ja direkt zwei, die haben ja, glaube ich, dann den zweiten und dritten Back-to-Back gedreht. Mhm. Und das ist ja auch eine fortlaufende Geschichte, die dann da erzählt wird. Und ich weiß noch, dass ich ihn im Kino gesehen habe, und ich war richtig enttäuscht. Ich fand den gar nicht gut, weil mir das zu viel CGI war, tatsächlich. Ich mochte gar nicht diese Untoten, die so ein bisschen so alle wie so Fische aussehen und so, das mochte ich nicht, das fand ich irgendwie, war mir irgendwie zu, im Ersten sind Skelette, aber die sind nicht die ganze Zeit Skelette, sondern sind auch mal normal, und das war irgendwie so greifbarer irgendwie, das konnte ich mehr, das war für mich also realistischer, wir reden immer noch über Piraten-Fantasy, ne? Aber es war irgendwie, hatte für mich mehr, ja, war greifbarer einfach. Und dazu war halt noch, was mich auch gestört hat, das ist halt so eine Comic-Action. So, das geht schon direkt am Anfang los. Da ist er bei so einem eingeborenen Stamm irgendwie gefangen genommen. Und dann, wie er da entkommt, fällt in endlose Tiefen mit, keine Ahnung, das ist auch alles sehr, ja, das ist so ein bisschen Königreich für ein Lama-mäßig. Das ist halt so Slapstick, aber so Comic-mäßig halt, ne? Das hat mir überhaupt nicht gefallen, so, weil ich dachte, im ersten Teil war es noch so ein bisschen geerdet, so, und da ist es so, jetzt ist es so übertrieben, und dann auch das Schiff, das war ja auch komplett CGI irgendwie, als es aus dem Wasser kommt und so, und beim ersten war das noch so, das war halt auch so ein Segelfilm, so ein bisschen so, ich mag ja auch sowas wie Master und Commander und so, und solche Sachen, also greifbar halt. Das wird im dritten dann noch schlimmer. Also dann würde ich nur noch irgendwie mit Strudel und alles, das ist nur noch ein riesen CGI-Gewitter. Mhm. Also ich war sehr enttäuscht, auf jeden Fall, als ich die gesehen habe, und habe mir deshalb auch diese DVDs nie gekauft. Ich kann aber verkünden, dass ich in meinem Amazon-Warenkorb jetzt gerade die Fünfer Flut der Karibik Blu-ray-Box drin habe, weil ich auch, ähnlich wie Tokyo Drift, muss ich sagen, ist der über die Zeit bei mir gereift, der zweite und auch der dritte. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es daran liegt, dass heutzutage die Filme zu 90% so scheiße sind, dass ich mittlerweile mich flüchte in alte Filme. Weil ich mir denke, egal wie scheiße die damals waren, die sind immer noch 1000-mal besser als der Crap, der heutzutage rauskommt. Und deshalb kann ich dem wieder ein bisschen was abgewinnen.
Das ist so traurig und witzig zugleich.
Ja, weil es wahr ist. Weil es wahr ist.
So ein bisschen.
Und ich finde manche Sachen immer noch albern. Ich finde diese ganze Nummer mit diesem eingeborenen Stamm einfach, finde ich immer noch kacke, und finde ich auch nicht lustig. Aber diese Nummer mit diesem Mühlrad, das ist Peak.
Ja.
Peak Action Comedy. Und das ist genau, wie du gesagt hast, diese Figur des Jack Sparrows, dass der halt so clumsy ist und so so von einem Unglück ins nächste, aber das durch Zufall dann irgendwie löst, weil er irgendwas Blödes macht. Und das war schon im ersten Teil so und hier wird es auf die Spitze getrieben. Und sie schaffen hier noch so gerade so diesen Spagat, dass es noch nicht so ganz Panne ist, sondern noch so halb funktioniert. Und diese Mühlrad-Szene, großartig. Weil die aber auch alle gut sind. Auch Orlando Bloom ist da super in dieser Szene und hat lustige Sachen. Und alle. Keine Ahnung, wie der andere Knecht heißt. Der ist auch gut. Und das ist... Ich bin sowieso so ein... Ich liebe Piraten-Dings. Und ich liebe auch so Piraten-Videospiele. Ja. Deshalb habe ich auch hier das gespielt, während ich jetzt ist ja gerade Assassin's Creed Black Flag Resynced raus. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil ich diese Settings einfach liebe. Ne? Ich mag das alles. So Segelschiffe und Dschungel. Ja, irgendwie.
Man hat so das Bedürfnis, selbst halt so, also voll glorifiziert auf eine gewisse Art und Weise, logischerweise, aber
klar, es ist halt, romantisiert.
Ich wäre auch gern Pirat irgendwie. Ich möchte jetzt auch richtig gerne irgendwie ein Schwert hier schwingen und keine Ahnung, irgendwie, das ist geil.
Diese Swashbuckler Mantel- und Degen-Filme, so, ne, wo man so denkt, ach, das ist alles irgendwie. Ja, ich liebe das. Ich mochte das auch im ersten Teil, so dieses Säbelduell da in der Schmiede und so. Das ist so richtig.
Ja.
Mantel- und Degenfilme finde ich super. Und das ist ja wirklich noch so einer der letzten, der das gemacht hat. Und ich konnte den jetzt viel mehr wertschätzen als damals und denke mir jetzt so, ach ja, komm.
Schön.
So scheiße ist er nicht. Und den würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. So, auch wenn der, ja, wenn du schon sagst, auch wenn der so ultra lang ist, ne? Und ich glaube, der dritte ist ja dann nochmal länger. Und die machen halt hier auch so viel Lore auf und so viel Exposition. Das wird im dritten Teil dann nochmal schlimm. Also den dritten finde ich auch tatsächlich, kann ich schon mal vorwegnehmen, aber den finde ich dann wieder schwächer auf jeden Fall auch als den zweiten. Aber auch den würde ich mir eher noch angucken als, ja, die werden, glaube ich, einfach immer schlechter, die Filme, aber die
werden sie auch,
die ersten drei sind noch so, das geht noch klar.
Ich frage mich auch, inwiefern, weil das hatte ich nämlich auch irgendwo gesehen, dass ja zum Beispiel dann direkt dann ja auch im vierten Teil ja auch Hans Zimmer ja nicht die Musik gemacht hat oder nicht ganz, keine Ahnung. Und da, glaube ich, merkt man nämlich auch, da hat ganz am Anfang irgendwie Jack Sparrow ja auch so eine Fluchtszene. Und das ist genau, also irgendwie die Musik untermalt ja ganz viel auch immer von das, was ja halt wir natürlich sehen. Und das ist irgendwie da nicht so der Fall. Also in den darauffolgenden Filmen. Weil das halt dann wirklich halt, ich meine, obviously, es ist ja nur Hintergrundmusik, weil die Charaktere hören die Musik nicht. Aber das spielt einfach irgendwie nicht so mit. Und das ist auch halt einfach schade natürlich dann in dem Sinne. Und klar, auch andere Regisseure. Also das ist halt einfach schwierig. Aber also deshalb finde ich die Trilogie schon sehr stark. Und ich hatte es auch, weil ich meine, der Film ist super lang und irgendwann war das dann so, okay, gut, ich habe gar nicht mehr im Kopf, wie es jetzt weitergeht und ja, ich habe noch irgendwie so eine andere Szene, ist das erst im dritten Teil und dann enden wir ja mit so einem übelst Cliffhanger. Ja. Wow, dass sie sich das, also das ist gut gemacht eigentlich. Habe ich Bock natürlich direkt eigentlich den dritten jetzt zu schauen.
Voll, das war auch, also ich hatte auch wenn ich damals enttäuscht war, weil der nicht so gut war, weil der erste, habe ich natürlich auch den dritten auch im Kino gesehen. Ich habe die alle im Kino gesehen, glaube ich, die Filme. Also, und ich werde auch, das kommt ja bestimmt wieder neuer irgendwann, werde ich mir auch im Kino angucken, so, weil ich finde, das kannst du halt gut gucken, so, ne? Das ist halt, der zweite und dritte, die wurden mir ein bisschen zu komplex irgendwann, so mit diesem ganzen Gelaber immer zwischendurch. Und ja, jetzt haben wir noch diese Regel und wenn du das machst, dann das. Und dann haben wir noch hier diese Münzen und dann kann man auch in die Unterwelt und hier und da. Und dann musst du 20 Jahre auf diesem Schiff. Also das ist alles irgendwann so super viel geworden. Und da finde ich, standen sich so ein bisschen im Weg. Der erste war so schön simpel. War einfach so, ey, wir wollen diese Münzen sammeln, um unseren Fluch zu brechen, bums. Und hier hast du so mit, ja, und er darf nicht an Land und kann aber in einem Eimer stehen und dann haben wir irgendwie ein Glas mit Sand und das ist, das wird alles irgendwann zu crazy. Aber sie haben halt coole Sachen reingemacht. Zum Beispiel hier, ja, den Kraken. Das muss ich sagen, fand ich geil, weil das ist ja auch so ein, man kennt ja diese ganzen Bilder, diese Gemälde, diese Geschichten mit Seeungeheuern und so. Und das finde ich cool, dass man das alles so aufgreifen kann in dieser Reihe. Und ich finde die ganzen Kraken-Sequenzen finde ich mega geil. Also voll. Das ist so ein Spektakel, was sich da abspielt.
Ja. Und die haben das ja auch, ich glaube, vielleicht auch der Grund, warum ich auch vielleicht das CGI ja auch noch so gut finde, ist, weil es ja auch noch sehr viel Mix mit ja practical Sachen sind von okay, jetzt haben wir ein echtes Boot und obviously sind es keine Kraken, aber hier wird halt einfach ein Boot dann ruiniert, weil wir da halt logischerweise dann halt irgendwas draufpacken und also deswegen ist es halt alles so gut und deswegen ist auch die Performance halt von Davy Jones, also von halt Bill Nighy, ist halt so gut, weil er das ja wirklich, also er ist ja auch am Set und er kann das halt richtig gut auch einfach spielen und es geht halt viel um die Reaktionen und halt die Emotionen von ihm und deshalb glaube ich, ist es auch noch so gut animiert und halt um, also halt Motion Pictured, weil du halt das wirklich noch hast und nicht halt mit einem Tennisball spielst. So.
Ja, und das muss ich wirklich auch sagen, also guck dir, wenn du dir heutzutage oder guck dir mal diese ganze Marvel-Kacke an, Thor 4 oder so, wie scheiße das CGI aussieht. Und also der Film ist echt richtig gut gealtert. Also das geht noch voll klar. So, mich hat das damals gestört, aber damals war man halt, ne, jetzt sind wir, ist ja schlechter geworden. Das ist ja wirklich
eben.
Es ist wirklich schlechter geworden und das geht echt klar. Und auch wenn das alles total over the top ist, ist es trotzdem irgendwie, also die Augen von Bill Nye, der spielt so viel mit seinen Augen und so, das ist ja das Einzige, was ihm quasi geblieben ist. So. Mhm. Und das ist echt
krass. Voll gut.
Und das Design ist auch irgendwie ikonisch, muss man sagen. Ja. So. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan davon, wie gesagt, weil es mir zu viel ist, aber es ist trotzdem krass. Aber warum hat der auch noch so eine Scherenhand? Warum muss der noch eine Scherenhand haben? Warum kann ich eine normale Hand haben? Ach, egal. Naja. Ja, das ist dann auch so weird, dass dann der Vater von William Turner, der sieht noch einigermaßen normal aus. Wo ich mir dachte, warum sehen die nicht alle so aus? Das wäre doch cooler gewesen.
Ja, weil die vielleicht, weil ich glaube, vielleicht der Vater ja noch nicht so lange logischerweise tot ist. Und die anderen sind da ja, keine Ahnung, wie viele hundert Jahre da eventuell schon auf dem Schiff.
Ja,
vielleicht ist es das. Ich finde den, wie gesagt, einfach, ich finde den geil gemacht. Ich finde den toll. Das ist für mich auch, keine Ahnung, weil klar, auch voll berechtigte Kritik, die du auch hast, so obviously. Ich habe aber auch, genauso wie zum Beispiel mit Transformers, kommt, glaube ich, 2007, das ist auch eine Sache von natürlich, haben sie jetzt auch abartig, was die jetzt da mit Transformers 5, 6 Schlag machen, Fast and Furious gefühlt so draußen, der Art und Weise. Aber trotzdem, der erste Teil beispielsweise ist auch einfach Nostalgie und der ist auch einfach gut gemacht. Und genauso finde ich auch die ersten halt Fluch der Karibik-Filme, da kommt nichts dran. Und ich meine, es gibt ja auch gar keine anderen.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass so.
Also,
nee, danach kam dann auch nichts mehr. Ne? Nee, und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass so zwischen, keine Ahnung, 2005 und 2010, das war einfach die Hochzeit des CGI. Besser wurde es nicht mehr, weil auch Transformers 1 ist genau das richtige Beispiel, dass du gerade sagst, wenn du den heutzutage anguckst, damals dachtest du so, ach, so ein CGI-Gekloppe, bla bla bla. Jetzt guck ich hin und denk so, okay, wieso können wir das nicht, wieso haben wir es nie besser hingekriegt als da? Also, das ist ja wirklich verrückt, aber man konnte es damals nicht so wertschätzen, weil man halt, man war halt Practical Effects gewöhnt und alles, was CGI war, sah erstmal billig aus, aber jetzt, also der konnte ahnen, dass es so schlecht wird.
Ja.
Das ist schon echt traurig. Nee,
das stimmt. Ja. Aber also, ich lieb's. Ich glaube, ich muss mir jetzt wirklich den dritten Teil noch anschauen. Ob ich dann die anderen Flüchtlinge der Karibik noch gucke, weiß ich nicht, aber den dritten könnte ich mir schon noch geben.
Ja, wie gesagt, schon mir jetzt die Fünferbox. Weil ich weiß auch, dass die anderen, die habe ich zwar komplett vergessen, ich glaube, beim ersten erinnere ich mich nur noch an diese Fluchtsequenz. Und beim letzten, glaube ich, da suchen sie den Poseidon, den Dreizack, ne?
Ja, irgendwann ist noch irgendwas mit Meerjungfrau, Gedöns.
Das ist im, das ist im vierten mit Penelope Cruz.
Ah, genau. Ja. Und irgendwann ist der fünfte Teil dann mit dem Sohn von
Ja, das ist dann.
Ja, es ist, also klar. Ich meine, das ist dann auch wieder Disney, weißt du, die holen, versuchen mit all, also Moneymakers versuchen da, das alles rauszukriegen, was irgendwie wie geht, aber ja, das, ich, also, ach, toll. Das hat richtig Spaß gemacht, den Film wieder zu gucken. Und auch wenn du ihn ja anscheinend nur nebensächlich geguckt hast.
Ja, aber ich habe mich trotzdem, ich habe natürlich trotzdem dann bei den großen Action-Set-Beatles konnte ich, muss ich natürlich trotzdem mitgucken, weil es halt einfach, wie du sagst, es ist schon echt gut gemacht.
Ja.
Und, Und sie haben eine sehr schlaue Entscheidung getroffen, um direkt zu spoilern, dass sie Barbossa wiederholen, ist das Beste, weil der ist tatsächlich mein Lieblingscharakter aus den ersten.
Ja,
also aus dem ersten und aus dem dritten. Weil ich finde den, das ist so ein geiler Schurke. Im ersten finde ich den schon super.
Ja.
Im dritten geht der dann so total. Ach, den mag ich einfach. Also Geoffrey Rush als Barbossa finde ich überragend. Finde ich richtig gut.
Der hat auch einfach geil, also auch alles, immer so seine Kommentare und sowas sind auch einfach so toll.
Der ist
toll.
Super gut. Ja.
Ja. Alter, ich weiß wirklich, was ich heute noch gucke. Das ist, komme ich direkt wieder in die Laune. Nee. Toll. Finde ich super. Ja. Finde ich gut, dass wir so geendet haben. Dafür, dass wir sehr viel Scheiß diesen Monat auch hatten.
Das stimmt.
War das also guter Abschluss. Guter Abschluss.
Auf jeden Fall. Ja, dann ist es auch das Ende. Heute mal eine kurze, knappe Nummer. Mhm. Aber ist ja auch schön.
Und, ja. Also, wir können euch Flug der Karibik 2 empfehlen.
Ja, und Tokyo Drift. Wer hätte das gedacht?
Und Tokyo Drift, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Naja. Ach, egal. Kommen auch wieder bessere Zeiten.
Ja, easy. Doch. Nee, es wird. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. War schön, auch wieder mit dir gequatscht zu haben, Franz. Und ja.
Deine Stimme ist übrigens, glaube ich, im Laufe des Gesprächs besser geworden.
Ja? Ach, siehst du mal. Ha, toll. Knoten weg. Nee, sehr gut. Meine Stimmbänder sind wieder aktiv. Nee, sehr schön. Damit verabschieden wir uns.
Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So nämlich. Ciao.
Filmzeitreise.